Ihr Verhalten bekräftigt seine Vermutung, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmt. Er will es herausfinden. Wenn er ihr helfen kann, will er es tun. Er schläft erschöpft ein und wacht am Gebrüll eines Mannes auf, der vor Dave und Catherines Trailer tobt und wohl gleich randalieren wird, vermutet Niklas. Was brüllt der Mann da? Man solle ihm seine Tochter herausgeben, sonst tritt er die Tür ein, wo das kleine Miststück sei. Man soll es endlich herausschicken. Niklas klettert aus der Schlafkoje so schnell er kann, tritt ans Fenster und sieht den kleinen, aber sehr stämmigen und wütenden Mann, der gegen Catherines und Daves Trailertüre hämmert. Er hat ein breites Kreuz und einen breiten Schädel. Seine Hände sind klein, aber kräftig. Schlammfarbene Korthose, dunkelgrauer Strickpulli, grüne Gummistiefel. Der Kerl ist gekleidet wie ein Farmer. Niklas überlegt, ob er hinausgehen und Catherine zu Hilfe kommen solle. Er zögert jedoch, ist hin und her gerissen. Auch spürt er, dass er sich vor dem Mann und der Konfrontation mit ihm fürchtet. Schließlich hat er Niklas vor einer Stunde dessen Tochter eskalieren erlebt. Ja, sogar selbst einen Schlag gegen die Schläfe abbekommen, die übrigens noch immer schmerzt. Er nimmt seinen eigenen Puls noch immer als rhythmisches Pochen in der Stirn wahr. Was soll er nur tun? Fragt er sich nervös und mit dem Anflug eines schlechten Gewissens. Da öffnet sich die Tür des Trailers und Catherine erscheint. Sie fordert den Mann eindringlich auf, sich zu beruhigen, sonst werde sie die Polizei rufen. Catherine wirkt ängstlich, doch auch mutig. So wie sie sich gegen den brüllenden Mann stellt und ihn ermahnt. Deidres Vater nimmt tatsächlich Vernunft an und hört auf zu brüllen. Catherine erzählt, Deidre wurde angegrapscht und habe sich nur verteidigt. Er solle sie mit nach Hause nehmen und ihr etwas Ruhe gönnen. Der Junge, den sie angegriffen habe, sei aus Middletown und würde keine Anzeige erstatten. Sie habe schon mit ihrem Mann telefoniert, der im Moment mit dem Jungen beim Arzt sei, bis dessen Eltern eintreffen und ihn abholen. Deidres Vater erwidert mürrisch etwas, das Niklas nicht versteht. Starke Frau, denkt Niklas und sieht, wie Catherine zur Seite tritt, um Deidre vorbeizulassen. Als ihr Vater seine Tochter im Türrahmen entdeckt, macht er kehrt, ohne sie zu begrüßen, schnauzt im Weggehen, dass sie schleunigst mitkommen und bloß die Klappe halten solle. Man würde zu Hause alles klären. Was dort passieren wird, kann sich Niklas lebhaft vorstellen. Das hat er oft genug erlebt oder im Nachhinein erzählt oder zu lesen bekommen. Sowohl von misshandelten Kindern als auch in Jugendamt- und Polizeiberichten. Hunderttausende deutsche Eltern misshandelten ihre Kinder, tun es heute noch. Weshalb nicht auch die irischen? Er tritt vom Fenster zurück, will nicht von diesem Mann gesehen werden. Deidre folgt ihrem Vater ängstlich und zögernd, der ruft ihr zu, ob sie glaube, dass er den ganzen Tag Zeit habe. Als Deidres Vater Niklas Trailer passiert hat, macht Niklas wieder einen Schritt zum Fenster hin. Deidre schaut auf, ihre Blicke begegnen sich. Niklas winkt ihr zum Abschied mit einer vertrauensvollen Geste zu. Sie nickt. Niklas brüht sich Tee auf und geht mit der Tasse nach draußen zum Felsen. Das Hochklettern mit der Tasse in der Hand ist keine leichte Übung mehr für ihn. Tee schwappt heraus, klatscht auf das felsige Gestein. Er flucht über seine Ungeschicklichkeit, über die Unsicherheit auf den Beinen, über sein Alter. Er trinkt in kleinen, vorsichtigen Schlücken, starrt dabei grübelnd aufs Meer und nimmt doch kaum Notiz davon. Das Mädchen geht ihm nicht mehr aus dem Sinn und die Gewalt, die ihr nun vielleicht zu Hause droht. Ganz zu schweigen davon, womit sie sonst noch zu kämpfen hat oder was ihr möglicherweise angetan wird. Bilder strömen auf ihn ein, innere Bilder, gegen die er sich zuletzt während seiner Arbeit wehren musste. Bilder, von denen er weiß, dass sie auch wiederkommen werden, wenn er sich mit den gesammelten Gesprächen für sein Buch beschäftigt. Aber dass sie jetzt wegen dieses Mädchens auf ihn einströmen, damit hat er nicht gerechnet, als er den Entschluss fasste, hierher zu kommen nach Irland. Er spürt, dass etwas ihn einholt. Spürt es schon seit Tagen. Und es lässt ihn nicht mehr los, vielleicht schon seit dem Zeitpunkt, als er ihre Schnittverletzungen am Handgelenk bemerkt hat. Wann begann das Gefühl? Als er sie am Straßenrand entlang trotten sah, als er einen Moment langsamer fuhr und sich überlegte, ob er ihr anbieten solle, sie ein Stück mitzunehmen, als ihre Blicke sich trafen, begann es da? Und gerade vor einer Stunde, als sie ihrem Vater nachging, trafen sich ihre Blicke erneut. Doch es war eine andere Begegnung, diesmal. Vielleicht hatte sie verstanden, dass er sie sah. Wie so oft in seinem Leben fiel ihm eine Statistik ein, die er vor vielen Jahren schon in die Finger bekommen und gelesen hatte. Seitdem dringt sie von Zeit zu Zeit wie eine Heimsuchung in seine Gedanken, die ihn verfolgt, quält und gefangen nimmt. Jedes vierte Mädchen in Deutschland soll sexuell missbraucht werden und jeder achte Junge. Wie viele es wohl in Irland sind? Er fragt sich, ob der irische Katholizismus wohl eine Rolle spielt bei der Zahl der missbrauchten Kinder. Vielleicht hindert er ja doch manchen Täter oder manche Täterin letzten Endes ein Verbrechen zu begehen. Andererseits, wie viele getaufte Katholiken sind denn tatsächlich gläubig und gehören nicht nur wegen ihrer Taufe der katholischen Kirche an? Ein schöner Platz, sagt plötzlich eine Stimme. Ein Platz, um nachzudenken. Er zuckt zusammen. Catherine steht hinter ihm. Weshalb hat er sie nicht bemerkt? Wie ist sie den Felsen hochgekommen, ohne von ihm wahrgenommen zu werden? Warum ist sie überhaupt hier? Er nickt nur. Sie sagt, dass sie nicht stören wolle und wendet sich wieder zum Gehen. Niklas bittet sie zu bleiben, lädt sie ein, sich zu setzen. Ein wenig Damengesellschaft nach all der Aufregung kommt ihm nicht ungelegen, zumal er nur noch selten in solchen Genuss kommt. Wobei, wenn er an gewisse Kolleginnen beim Jugendamt oder gar in den verschiedenen pädagogischen Einrichtungen denkt, dann hätte er auf so manche Damengesellschaft und Begegnung in seinem vergangenen Leben lieber verzichtet. Aber er ist neugierig, was Catherine zu ihm führt. Er sagt lächelnd, dass er ihr leider keinen Tee anbieten könne und ärgert sich zugleich über die anbieternde Art, auf die er es gesagt hat. Du lieber Himmel, schimpft er sich selbst, lass das doch, du musst jetzt nicht den Charmeur geben, das ist ja peinlich. Und gleich darauf zieht er sich wieder in sich zurück. Das war eine ganz schlimme Sache vorhin mit Deirdre, meint Catherine und setzt sich in einiger Entfernung neben ihn. Niklas mustert sie. Okay, es geht ihr um Deirdre, denkt er und fragt, wer das Mädchen sei. Er schimpft, er wirft einen scheuen und kurzen Seitenblick zu Catherine auf ihre gebräunten Beine, die im Vergleich zu ihren schwammigen Armen noch recht hübsch sind, wenn auch kräftig. Du meine Güte, was ist in dich gefahren? Zieht er mit sich ins Gericht, schau dich doch einmal selbst an. Deine Beine sind dünn und knochig, graubehaart, fleckig und krumm wie der Säbel eines Beduinen und du beurteilst die Beine und das Aussehen dieser Frau, als wärst du bei einer Pferdeschau. Ist aus dir etwa ein altes Macho-Arschloch geworden? Deidre, beginnt Catherine, sie wohnt über drüben in Ballygorman bei ihrem Vater und ihren zwei älteren Brüdern. Niklas horcht auf. Und ihre Mutter? Ist vor 2 Jahren abgehauen, sagt Catherine. Ich glaube nach England. Oder noch weiter. Keine Ahnung, wen man als Mutter seine Kinder allein lassen kann. Pure Verzweiflung, entgegnet Niklas. Oder Angst. Aber doch nicht sein kleines Mädchen, empört sich Catherine. Weshalb hat sie nicht wenigstens Deidre mitgenommen? Niklas hebt die Schultern. Er blickt Catherine direkt in die Augen. Vielleicht sogar ein wenig zu lange. Aber das helle Blau ihrer Augen, die flache Stirn und das blonde Haar, die Sommersprossen. Du musst das lassen, alter Mann, ermahnt er sich. Er fragt, ob Deidre öfter solche Ausbrüche habe. Jesus, nein, fährt Catherine auf. So habe ich sie noch nie erlebt. Sie ist sonst eher schüchtern und scheu. Kommt selten her und redet wenig. Eigentlich nie, wenn ich es mit mir genau überlege. Selbst wenn sie angesprochen wird, redet sie kaum und gibt nur widerwillig Antwort. Spielt sie mit den anderen Kindern? Catherine überlegt. Nein, ich glaube nicht. Eigentlich hat sie überhaupt keine Freunde. Sie ist eine totale Einzelgängerin, streunt umher. Niklas nickt schweigend. Die Nähe der Frau ist ihm nun unangenehm. Ihr Parfüm ist zu dick aufgetragen. Unter ihrer Bluse taucht der rote Büstenhalter auf, immer wenn eine Windböe eine Hälfte der geöffneten Bluse zur Seite weht. Das muss doch nicht sein, denkt er. So viel wellige Haut und hervorquellenden Busen erträgt er nicht, empfindet es nunmehr als Zumutung. Sie erzeugen Bilder in ihm, die er ebenso wenig haben möchte wie all die anderen. Nach Elsa gab es keine Frau mehr in seinem Leben, auch keine Prostituierten. Die sexuelle Lust, die sich glücklicherweise nicht mehr einstellt, hat er immer selbst bewältigt. Er wirft einen raschen, verlegenen Blick auf Catherines Zehen und auf die knallrot lackierten Nägel. Schöne Zehen hat sie auch noch, denkt er lächelnd. Dave hat bestimmt seine Freude mit und an ihr. Aber er ist ja auch gut und gerne 15 Jahre jünger. Er räuspert sich, will zum Gespräch zurückfinden. Was ist mit ihrem Vater, fragt er. Ist er gewalttätig? Catherine blickt ihn fragend an. Niklas bemerkt ihr Zögern. Vermutlich überlegt sie in diesem Moment, ob sie ihm, dem Fremden, dem Ausländer, etwas über diese irische Familie erzählen soll. Schließlich sind es im Entferntesten ihre Nachbarn. Sie muss noch mit ihnen leben, wenn er, Niklas, längst wieder zu Hause in Deutschland ist. Ich weiß nicht, ob ich, beginnt sie. Keine Sorge, entgegnet Niklas. Es bleibt unter uns, versprochen. Catherine lächelt zaghaft und sagt, er prügle sich gerne, schlage auch seine Söhne. Vor allem seit Linda, seine Frau, abgehauen sei. Ob er auch Deidre schlage, wisse sie nicht. Niklas blickt sie forschend an und nickt. Ihn wundert diese Information nicht. Er traut es dem Mann zu, der vor einer Stunde hier randaliert hat. Gleichzeitig weiß er, dass er sie verwenden wird, wenn er dem Kind damit helfen kann. Versprechen hin oder her, er wird es brechen, wenn es notwendig sein wird. Catherine wird es ihm natürlich übel nehmen, wenn es zum Äußersten kommt und er die Information über Deidres Lebensumstände weitergibt. Aber was sind schon Catherines Befürchtungen gegen das, was dieses Mädchen vielleicht sonst noch erdulden muss? Oder leben diese Menschen hier derart für sich alleine und selbstbezogen, fragt er sich, dass sie zwar alles vom anderen mitbekommen, aber nie darüber sprechen, selbst wenn misshandelt oder sogar missbraucht wird? Aber warum sollte ihn das auch wundern? Er hat nicht in Deutschland genau, hat er nicht in Deutschland genau dasselbe erlebt? Mütter, Väter, Nachbarn, Familienmitglieder, ja, sogar Lehrerinnen und Lehrer, die Bescheid wussten und schwiegen vor Scham, Feigheit, Angst oder Desinteresse und später sogar logen, wenn alles herauskam. Verdammtes Pack, denkt Niklas zornig und wundert sich, wie lange die Wut über solche Menschen bei ihm anhält. Vielleicht wird sie sogar mit ins Grab gehen müssen. Mit Deidres Vater ist nicht zu spaßen, meint Catherine. Ich möchte ihm lieber nicht in die Quere kommen. Ihre Worte holen ihn aus seinen Grübeleien. Das darf aber keine Rolle spielen, wenn es um das Wohl eines Kindes geht, erklärt Niklas. Catherine fühlt sich durch seine Worte offenbar pikiert. Sie lächelt verlegen, zugleich verärgert, wie er findet. Und meint, dass er sie eben wohl falsch verstanden habe. Niklas will etwas erwidern, will nicht missverstanden werden, schon gar nicht von ihr, und fragt sich im selben Moment, warum ihn das gerade bei Catherine noch mehr ärgern würde als bei jemand anderem. Doch in diesem Moment kommt Daves Wagen die Zufahrt zum Trailerpark heruntergefahren. Er winkt aus dem fahrenden Auto heraus. Die Goldringe an seiner Hand reflektieren funkelnd das Sonnenlicht. Catherine erhebt sich mit einem gespielten Lächeln und wünscht Niklas noch einen schönen Tag. Er hebt seine Teetasse zum Gruß und ärgert sich, dass der Tee während des Gesprächs sicherlich kalt geworden ist. Am Abend beginnt es zu regnen.